Hallo zu einer weiteren Ausgabe von Mehrspieler. Bei Darin geht die Welt zugrunde. Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von dem Eistee Ihrer Wahl, hoffentlich tiefgekühlt. Viel zu heiß im Wetter.
Aber hart. Dann
und man ihn lutschen. Und das ist okay. Ich nehme auch Eiswürfel Eistee.
Gekühlten Bommelunder?
Ich nehme auch eisgekühlten Bommelunder. Bei mir der unglaublich lustige Johannes. Hallo Johannes.
Hi.
Und ich bin's, euer Max. Wir reden heute über etwas, das nicht allzu viel Hirnaktivität erfordert, weil das auch überhaupt nicht möglich ist bei dem Wetter. Und zwar ist es mal wieder Zeit, ihr habt es bestimmt schon erraten, wenn ihr unsere History kennt, ein Quartalsrückblick. An und für sich haben wir davon ja schon einen großen Batzen regeln können und das ist die übliche Vorschau, dadurch, dass die E3 war. Wer unsere E3-Sendung noch nicht gehört hat, ruhig mal reinhören. War wieder sehr interessant, dieses Jahr gab einiges zu erzählen. Die letzten 3 Monate ist noch weniger passiert, außer der Tatsache, dass die PC Master Race bei allen technischen Fortschritten leider nichts dagegen tun kann, dass die meisten Developer und Publisher auf gescheite Portierungen verzichten.
Also wir haben in den letzten 3 Monaten ungefähr 3 Portierungen gesehen, die von kleineren Downgrades bis zu massiven Problemen hatten. Und dann gab es eben noch 2 Titel, die relativ problemlos auf den PC geschlittert sind von der Konsole. Wobei man bei einem sagen muss, Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, dass da man eigentlich eher über den ersten Teil reden müsste, aber auch der zweite Teil hatte einige Probleme und sofort nach Erscheinen im Grunde genommen einen kleinen Fix spendiert bekommen, einen nicht offiziellen, vom selben Typen, der auch den Dark Souls 1 Fix innerhalb von 1/2 Stunde programmiert hatte, um gewisse Kinderkrankheiten auszumerzen bei Dark Souls 2. Also wie gesagt, das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Wobei man sich auch fragen muss, warum Dark Souls 2, Scholar of the First Sin, dann jetzt nochmal quasi eine kleine grafische Politur bekommen hat, damit es ein bisschen besser aussieht. Und da kann man natürlich auch fragen, warum das nicht gleich von Anfang an hätte sein müssen. Aber ich glaube, über Dark Souls 2 ist viel geredet worden, auch über die Entstehungsgeschichte. Und ich glaube, dass From Software da auch so ein bisschen draus gelernt haben könnte. Auch wenig Probleme bereitet hat im Grunde genommen der Start von GTA 5, was, naja, zynisch gesehen wenig überrascht, wenn man aber tatsächlich Rockstar was zutraut, und ich meine, die Leute haben ja ein bisschen was auf dem Kasten, dann ist es wenig überraschend. Man erinnere sich an den Start von GTA 4, der auch massive Probleme hatte auf dem PC mit Grafikkarten. Ich glaube, es waren vor allem Radeon-Karten, die da für Schluck aufgesorgt haben in vielen Fällen. Das war bei GTA 5 nicht so. Der Start verlief tatsächlich relativ problemlos.
Aber da siehst du auch wieder diese typische Kurzsichtigkeit auch aus der Gamer-Community und aus der sogenannten Videospieljournalismus-Branche, wo so viele, weil ja jeder YouTuber Journalist ist, wo so viele Leute dann wieder rumgejammert haben, dass Rockstar Games das Release-Datum noch 2-3 Mal verschoben haben für die PC-Fassung. Aber ganz ehrlich, das ist mir lieber, als wenn sowas passiert, wie du es richtig sagst, wie damals bei GTA 4. Das war nicht spielbar. Und das war noch in einer Zeit, wo wir noch nicht mal den, ich nenne es jetzt mal total übertrieben, Luxus hatten, dass wir als Gamer, wie im Falle von Batman Arkham Knight, tatsächlich sagen können, wir wollen unser Geld zurück. Jeder, der auch nur irgendjemanden anmosert, dass er sich über ein unfertiges Produkt aufregt, hat sie ja wohl nicht mehr alle. Jeder Kritiker und jeder einzelne Mensch, egal ob professionell oder nicht, hat das Recht, Warner Brothers ordentlich vors Schienbein zu treten.
Auf jeden Fall.
Denn dieses Produkt hätte gar nicht erst so auf den Markt kommen müssen.
Vor allen Dingen, weil ich glaube, gestern oder vorgestern sogar noch rausgekommen ist, dass Warner Brothers das durchaus wusste. Und ich meine,
selbst wenn sie es nicht wüssten, dann wäre das so ein Aha, es war ihnen also scheißegal. So viel zur Qualitätskontrolle.
Ja, wenn sie es nicht wüssten, wäre es eigentlich fast noch schlimmer.
Genau.
Weißt du? Weil man sich dann fragt, was machen die Leute eigentlich? Sitzen die ganze Zeit einfach nur mit ihrem Daumen im Hintern?
Geld zählen. Manchmal fragt man sich wirklich, warum diese Leute überhaupt Geld bekommen und wie die in ihre Position gekommen sind. Das so unglaublich inkompetent sollte man doch gar nicht sein dürfen.
Ich glaube, es ist weniger inkompetent. Es ist halt wirklich immer nur dieses sehr kurzfristige Profitdenken. Und es ist viel auch einfach die Tatsache, dass, ich meine, du musst bedenken, bei Batman Arkham Knight, da stand schon sehr lange fest, wann es rauskommen soll. Da ist das ganze Marketing für angelaufen, die ganze Launch-Kampagne und so weiter. Und das dann nochmal irgendwie zwei Monate verschieben, da machen die ganz einfach eine Rechnung auf. Okay, wir werden Probleme am Start haben, wir werden unsere Leute da massive Überstunden schieben lassen, damit die da die Patches raushauen. Das wird negative Publicity geben, aber das Spiel wird sich einfach verkaufen. Das heißt, es ist billiger für uns, glaube ich, das ist wirklich die Denke von denen, es ist billiger für uns, dieses Spiel in diesem Zustand rauszugeben, als zu sagen, wir verzögern es nochmal zwei Monate und dann alles nochmal neue Geld dafür auszugeben für den ganzen Start und so weiter und so fort.
Also ich meine,
das kann halt sein. Es ist natürlich eine Mutmaßung hier, aber so wie ich die Erfahrung gemacht habe, wie oft genug in diesen Chefetagen läuft, kann ich mir vorstellen, dass das genau die Denke ist. Und so geschieht das halt.
Ja. Ich meine, man siehe sich ja sogar die Light-Version an, wo schon gar nicht mehr. Darüber haben wir auch unseren Podcast gemacht. Geflickt am ersten Tag kann ich auch nur den Leuten empfehlen, die den noch nicht gehört haben, zu Day One Patches und Co. Selbst bei Spielen, wo dann keiner wirklich groß drüber geredet hat, Witcher 3 hat zum Beispiel am Anfang auch teilweise nicht funktioniert. Und zwar nicht nur auf dem PC, sondern auch auf Konsolen, weil der Day One Patch, also vorm Day One Patch hat das Spiel funktioniert und nach dem Day One Patch gab es einige Versionen, wo dann plötzlich nach der Eröffnungssequenz das Spiel nicht weiterging.
Ja, ich meine, Day-One-Patches sind immer tatsächlich so ein bisschen die Wahl zwischen Pest und Cholera, weil so ein Patch, der muss ja selber eigentlich nochmal durch die Qualitätskontrolle laufen, also schauen, dass man nicht noch mehr Unsinn mit diesem Patch, mit so einem Day-One-Patch hervorbringt, als er eigentlich stopfen soll. Insofern, ja, ist es halt immer ein Problem mit diesen Patches. Aber The Witcher 3 hatte tatsächlich nicht keinen sauberen Start auf dem PC. Es war zumindest nicht so schlimm wie Batman Arkham Knight. Und mittlerweile hat sich wohl auch das alles so ein bisschen glatter gebügelt.
Ja, weil also ein wirklicher Erfolg ist schlichtweg nicht zu verzeichnen. Es lässt für mich unglaublich tief blicken, dass es den Studios nicht mal das wert ist. Man sich dann aber die ganze Zeit dieses dumme PR-Gesabbel mit »Wir wollen die höchste Qualität überhaupt« erreichen, was schlichtweg gelogen ist, denn dann würde es zu jedem Spiel eine exklusive PC-Fassung geben, weil der PC ja ganz andere Möglichkeiten hat als die fest gechippten Konsolen, die dir nur so und so viel Spielraum geben.
Wobei es für die aber auch wesentlich einfacher ist zu entwickeln,
ja, natürlich.
Weil du eben natürlich eine Plattform hast. Ja.
Natürlich, also es ist einfacher zu entwickeln, es ist einfacher. Dementsprechend ist auch die ganze Entwicklung eines Spiels kann viel zügiger vorangehen, weil du nicht großartig auf verschiedene Specs Rücksicht nehmen musst, sondern einfach genau weißt, hier sind die Daten, mit denen wir arbeiten können und auf dieser Basis bauen wir jetzt ein Spiel zusammen. Das hat natürlich auch einen riesen Vorteil. Ich glaube, das ist halt auch einigen nicht bewusst.
Das ist halt auch, dass viele Spielerinnen und Spieler einfach ein Release-Datum haben wollen, damit sie sich drauf freuen können.
Because they're idiots.
Blödsinn, aber es ist so, ja.
Ja, also ich meine, man kann das natürlich auch verstehen. Ich meine, wir waren alle mal 12 und konnten es kaum erwarten. Oh, in knapp 2 Jahren kommt der nächste X-Men-Film. Also so ging es mir damals, weiß ich noch. Dass es Plakate gab und es waren irgendwie noch knapp 2 Jahre, bis der Film wirklich kommt. Und dann war der auch noch schlecht. Oder nicht so gut. Irgendwann sollte man meinen, dass Leute daraus lernen, aber die Leute lernen nicht draus. Die Leute lernen nicht draus, dass sie nur verlieren. Das ist ja der gleiche Witz mit Vorbestellung. Also hat man ja gerade dieses Jahr, wo wir jetzt gerade Arkham Knight haben, als Arkham Knight damals das erste Mal einen, ich glaube, 5-minütigen CGI-Trailer oder so rausgebracht hat, endete der mit Pre-order now and get the Harlequin Revenge Pack.
Ja, es ist ja. Wahnsinn. Ich meine, auch wenn du dir halt die E3 anguckst, wie oft es da für Titel, die erst im November oder so erscheinen, also dann die großen Titel, schon Pre-Order Now Aufrufe gab. Das ist, naja. Die Pip-Boy-Editionen von Fallout 4 sind jetzt schon zum zweiten Mal ausverkauft.
Ja, natürlich. Da sind wir dann halt wieder bei dieser Sammlergeschichte. Hatten wir in der Vorbesprechung ja kurz, auch jetzt heute nicht so ein großes Thema, Amiibos. Ja. Die Leute fahren drauf ab, wenn sie sammeln und jagen können. Und hey, wenn es die Leute glücklich macht, ist ja auch gut. Nur jeder, der das macht, hat leider kein Recht, sich auch nur irgendwie zu beschweren.
The Idiot waren auch in dem Zusammenhang die Vorbesteller von Mortal Kombat X. Das hatte nämlich auch einige Schwierigkeiten beim Start auf dem PC vor allen Dingen. Aber ich glaube, es gibt relativ wenig Leute, die Mortal Kombat auf dem PC spielen, oder?
Ja, es gibt nicht so viele, das stimmt, aber trotzdem ist es dieses, du bringst das da ja raus und verlangst trotzdem Vollpreis für.
Ja.
Der Vollpreis auf PC natürlich ist zwar niedriger, aber die Gewinnspanne, und das ist ja das Wichtige, die Gewinnspanne für Publisher und Developer ist nicht niedriger. Es ist unverdient und es ist schlichtweg falsch, so einen Schrott rauszubringen und dafür den vollen Preis zu verlangen. Und später auch, gerade beim Spiel wie Mortal Kombat, wo du dann zusätzliche Kämpfer pro Kämpfer irgendwie 5 Euro oder so noch kaufen kannst. Vielen Dank, super System.
Ich muss ja aber auch sagen, also diese ganze Mortal Kombat-Geschichte, ich meine, ich habe den ersten Teil damals ja auf Mega Drive mit Blue Cheat gespielt und fand das irgendwie total auf eine seltsame Art cool.
Ja, natürlich, überleg mal, wie alt du da warst, natürlich fand man das cool.
Ja, ja, natürlich, ja, ja, klar, weil ich da, weiß ich nicht, 11, 12 war und da hat jemand das Herz rausgerissen und so weiter. Also das war schon auf eine Art lustig, weil es halt völlig übertrieben war. Aber um ehrlich zu sein, heutzutage kann ich diese Begeisterung für Mortal Kombat nicht mehr so wirklich nachvollziehen, weil dieses ganze Gewaltding doch für mich arg pubertär anmutet. Aber so viel dazu.
Siehst ja gleichzeitig, Doom funktioniert auch noch bei genug Leuten. Es ist halt eine Mischung aus Nostalgie und den inneren 12-Jährigen wiederbeleben. Abgesehen davon, von diesen schrecklichen PC-Ports, gab es natürlich auch ein, zwei Neuveröffentlichungen, wobei sich bei vielen nichts wirklich neu angefühlt hat, was auch daran liegt, dass es sich um Sequels, Prequels, drangetackerte Zusatzinhalte und Co. handelte. Allem voran Assassin's Creed Chronicles China, das genau der Scheiß geworden ist, den ich damals auch bei unserem Blog-Eintrag geschrieben habe.
Wobei es, also Scheiß jetzt im Gesamtding gesehen, das Spiel an sich soll ja gar nicht so schlecht sein und vor allen Dingen auch visuell einiges zu bieten haben.
Ganz ehrlich, ich verstehe die Reviewer aber nicht, die das sagen, weil ich es nicht, ich finde diesen Artstyle nicht schön. Mich hat's halt auch auf dem Technischen nicht überzeugt. Das, was ich gesehen habe, hat mich halt überhaupt nicht überzeugt und ich meine, ein etwas stärkeres Gameplay als die eigentlichen Assassin's Creed-Teile zu haben, ist wirklich nicht schwer. Weil Assassin's Creed leider seit Ewigkeiten sein Gameplay ja nicht verbessert und sich ja, damit immer noch genauso klobig anfühlt wie vor inzwischen 8 Jahren.
Also wir sollten einfach nicht mehr über Assassin's Creed reden.
Ja, also Wolfenstein, The Old Blood.
Ja, Wolfenstein, The Old Blood. Also ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich gerne die New Order gespielt. Fand das auch sehr interessant, fand auch die Story überraschend gut für einen First-Person-Shooter, muss man leider sagen. Aber The Old Blood, also ich meine, wenn es das irgendwann mal für 5 Euro gibt und ich mal wieder Bock habe auf einen guten First-Person-Shooter, würde ich es mir kaufen. Aber auch wenn es gar nicht so, es gab es auch im Steam-Sale, glaube ich, für irgendwie ein 20 oder sowas. Aber da hat es mich irgendwie kalt gelassen. Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass dieses Setting, weil sie sich ja jetzt, ne, 1946, also in dieser alternativen Vergangenheit der Zukunft oder so befinden, hat mich irgendwie nicht so ganz angesprochen, muss ich sagen.
Entschuldigung, ich wollte nicht.
Ich glaube, es liegt aber auch daran, dass ich mich halt stark mit The New Order auseinandergesetzt habe und The Old Blood mir ja eigentlich kaum etwas Neues liefert.
Ja, und ich meine,
es ist more of the same und ich meine, das ist zwar gut, aber gleichzeitig denke ich mir, naja, hatte ich aber schon.
Gleichzeitig die Sachen, die du neu bekommst, in Anführungszeichen, sind zumindest für mich die Sachen, wo ich auch sage, Leute, ich bin A, übersättigt, B, wird's irgendwann langweilig. Es hat halt Nazi-Zombies. Das reicht für mich in meinen Augen nicht um.
Es hat Nazi-Zombies?
Ja, die Old Blood hat Nazi-Zombies. Hm. Ich denke, es ist okay. Gleichzeitig ist es schade, dass man das nicht einfach gelassen hat und dann für das, was es dann am Ende geworden ist, dass man das nicht einfach gelassen hat und stattdessen völlig neuen Content gemacht hätte. Anstatt etwas, das sich so anfühlt wie wie du richtig sagst, more of the same. Also der Unterschied ist nicht groß genug, als dass man dann doch sagen würde, oh ja. Und der Abstand war halt zu klein. Wenn das irgendwie ein Jahr später rausgekommen wäre als etwas größeres oder aufgeplusterteres Spiel, dann hätte man vielleicht sagen können, oh ja, ich weiß noch, damals vor 2-3 Jahren hatte ich richtig viel Spaß, ich könnte jetzt mal wieder ein Wolfenstein spielen.
Warten wir also auf Wolfenstein The New Order 2, The Newest Order. Und währenddessen spielen wir dann alles Splatoon. Also alle, die wir eine Wii U haben, und da das weder du noch ich sind, sind das vielleicht in Deutschland... also ich kenne jemanden persönlich, der hat die Wii U, das muss ich dazu sagen. Also es sind vielleicht, ich schätze mal, 10 bis 20 Leute maximal.
Ja, die haben auch alle eine PS Vita.
Wahrscheinlich.
Nee, was natürlich lustig ist auf dieser Liste, die einzige ernstzunehmende neue IP in diesem Quartal ist von Nintendo. Das ist auch mal was Neues, dass das tatsächlich passiert. Sie hätten ja auch einfach daraus nur ein Mario oder ein sonst was Spiel machen können. Und dann hätte man gesagt, ja, es ist ein aufgepumptes Minispiel aus einem Mario Party Titel. Aber das ist es nicht geworden und das finde ich ganz gut. Man muss es nicht lieben, aber ich bin dankbar für jede neue IP, die Nintendo macht, bevor die weiterhin in ihrem eigenen Sumpf da, in ihrem eigenen Morast untergehen, der immer gleichen Spiele und die ganzen bescheuerten, es tut mir wirklich leid, die ganzen bescheuerten Fanboys füttern, die sich dann wundern, dass das 35. Legend of Zelda irgendwie überhaupt keine Entwicklung im Gegensatz zu den 30 Teilen davor ist. Von daher Daumen hoch für neue IPs von Nintendo, denn Nintendo kann es ja. Nintendo hat auch gute Leute, die Spiele machen können. Nur die dürfen meistens keine neuen IPs machen.
In der Tat. Du hast eben Morast erwähnt und da wollen wir ganz kurz nur einen Satz dazu loswerden aus dem Morast der osteuropäischen Spieleentwicklung. Es kommen gute Spiele aus Osteuropa, wollen wir von vornherein sagen, aber The es Witcher. Gibt auch irgendwie sehr viele seltsam schlechte Spiele aus Osteuropa. Und dazu gehört Hatred, das ist erschienen, das hatte eine Kontroverse, weil es um einen Amoklauf geht. Wir haben festgestellt, es ist ein schlechtes Spiel und mehr müssen wir dazu auch nicht sagen.
Ja, und es ist inhaltlich überhaupt nicht aufwühlend, interessant oder hat es hat mehr oder minder keinen Inhalt. Also falls ihr es irgendwann auf einem Steam-Sale seht, kauft es einfach nicht. Es ist eure Zeit nicht wert. Wenn es so schlecht wäre, dass man sagen könnte, du musst es gespielt haben, weil es so schlecht ist. Gibt's ja diese Logik. Gibt's ja auch hier, dass man in eine Videothek geht und sich irgendeinen Film für 1,50 kauft, weil man denkt, geil, der wird so schlecht, da besaufe ich mich mit Freunden und wir lachen uns einen ab. Aber Hatred ist einfach so richtig langweilig schlecht.
Ich kann nur sagen, also wenn ihr wirklich es euch nach einem guten Shoot'em-up gelüstet, Metal Slug X ist auf Steam. Das ist einer der besten Shoot'em-ups, Side-scrolling Shoot'em-ups, die es gibt. Spielt das lieber.
Also bevor wir so negativ enden, also ich hab noch ein Spiel, was mir aufgefallen ist in diesem Quartal. Das kam jetzt auch gerade erst raus in den letzten Wochen. Und zwar Her Story, was ich sehr interessant vom Konzept fand. Besonders, weil es wieder viele Menschen herausfordern wird, ob sie es tatsächlich Videospiel nennen wollen. Weil du in dem Sinne ein Videoarchiv bekommst und dir die Videos anschaust und deine eigenen Schlüsse draus machst, aber es gibt keinen richtig und keinen falsch, sondern du ziehst deine Schlüsse, je nachdem, wie viele Videos du dir anguckst. Es steht dir frei, so viele oder zu wenig zu gucken, wie du möchtest. Und das war's. Also dieses klassische Spielziel, Punktezahlen und sonst was, Best Ending, Worst Ending und sonst was, das fällt alles mehr oder minder weg. Wo natürlich für einige, viele werden sagen, ja, warum wurde das dann nicht einfach so als Webseries oder so gemacht? Und das hätte man wahrscheinlich auch machen können. Aber warum nicht? Warum nicht die ein oder andere Art von freier Geschichtenerzählung wählen? Als Experiment finde ich es gut. Große Zukunft hat es in meinen Augen nicht. Aber es ist schön, immer mal wieder so Experimente zu sehen und dass diese tatsächlich auch positiv aufgenommen werden.
Es ist tatsächlich ein narratives Experiment. Also man ist ja als Spieler von Her Story ist man ja in der Rolle eines Kriminalermittlers, sage ich mal, der sich diese Videodokumente
anguckt. Oder Ermittlerin.
Ja, richtig, Max, richtig. Das wird viele vielleicht ein bisschen abstrecken, dass man sich beispielsweise auch Notizen machen muss oder so weiter, einfach weil einem dann Unregelmäßigkeiten oder Ungereimtheiten in der Geschichte, die sie erzählt, die Frau, dann auffallen müssen. Aber ich finde es auch auf jeden Fall interessant und wenn ich mal ein bisschen Zeit und Geld habe, werde ich mir das auf jeden Fall anschauen. Zeit und Geld fehlt leider auch den Entwicklern und Entwicklerinnen von Tale of Tales. die haben im Mai Sunset rausgebracht und haben versucht, auch das ordentlich mehr oder weniger zu verkaufen. Es ist allerdings kein, sag ich mal, übliches Jump'n'Run-Action, sonst irgendwas Spiel, sondern Telltales haben bisher eigentlich immer eher so künstlerisch angehauchte Spiele entworfen. Dementsprechend war das Spiel auch jetzt nicht der Burner. Es hat sich 4000 Mal im ersten Monat verkauft, was nicht genug war, um mehr oder weniger die Kosten wieder reinzuholen. Obwohl sie es halt versucht haben, ordentlich zu vermarkten. Und deswegen haben im Mai dann auch Tale of Tales gesagt, so, wir hören jetzt auf, kommerziell Videospiele zu entwickeln. Was zum einen schade ist, zum anderen aber auch verständlich. Und vor allen Dingen haben sie nicht gesagt, wir hören auf, Videospiele zu entwickeln, sondern wir machen das immer noch. Aber eben nicht mehr in diesem kommerziellen Umfeld, wie wir es bisher versucht haben. Es ist zum einen immer schade, wenn Leute sagen, wir können nicht mehr. Obwohl sie bisher immer versucht haben, das Medium Videospiele ein bisschen weiterzuentwickeln.
Um Johannes Hahn da zu zitieren, ich kann so nicht arbeiten.
Ich kann so nicht arbeiten, haben die Leute aus Belgien gesagt. Und eben, ja, zum anderen ist es spannend zu schauen, was vielleicht aus dieser Richtung noch weiter entstehen wird. Also in diesem Sinn eher keine direkte Spieleveröffentlichung, obwohl es eben um Sunset geht. Aber stattdessen noch eine kurze Nachricht aus dem Bereich Videospiele. Vor uns steht das Sommerloch. Ich habe mal geguckt, es ist im Grunde genommen passiert nichts bis November.
Nö, gar nichts.
Nichts Wichtiges. Wir werden uns aber mal überraschen lassen. So.
Ja, ich denke auch.
Im November wird nicht so viel passieren. Ich meine, Fallout und ein neues Assassin's Creed, so das.
Und Call of Duty deswegen, also ja. Der Herbst ist ja inzwischen sehr vorausschaubar geworden. Inzwischen muss man sich tatsächlich so auf den Anfang eines, also die erste Jahreshälfte freuen.
Ja.
Da kommen dann meistens die interessanten Titel, die nämlich ursprünglich immer für den Herbst angekündigt werden, meistens aber dann noch ein bisschen zurückgeschoben werden müssen. Von daher, wir hoffen, dass ihr die Zeit gut nutzen könnt. Das Wetter ist für meine Verhältnisse ein bisschen zu gut, um es tatsächlich produktiv nutzen zu können. Wir hoffen natürlich auch für uns Gamer, dass wenn man sich dann doch mal im Dunkeln einschließen will, weil es einfach zu heiß draußen ist, dass doch das ein oder andere neue interessante Spiel kommt. Aber im Sommerloch werden wir da wohl in erster Linie von Indie-Developern abhängig sein.
Ja, und würde ich mal sagen, ich finde, das ist eine gute Sache.
Ja, finde ich auch. Und ich hoffe, dass wir dann in knapp 3 Monaten bei der nächsten Quartalssitzung die ein oder andere Überraschung feiern können.
Mit Sicherheit.
So lange müsst ihr auf uns aber natürlich nicht warten. Wir quälen uns auch nächste Woche wieder in unser riesiges Aufnahmestudio in London und werden zusammen mit einer Philharmoniker den weiterhin besten Spiele-Podcast der Welt auf Deutsch aufnehmen. Bis dann, euer Mehrspielerteam.
Auf Wiederhören.